die Barriere zwischen Publikum und Künstler abzubauen, ist für mich das Allerwichtigste. Ich bin die Generation, die sowohl mit Joseph Haydn und seinen 83 Streichquartetten aufgewachsen, wie auch mit Doors und Led Zeppelin.
Nimm Platz, der Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers.
Heute nimmt bei uns Peter Gilmeier Platz, aus gesundheitlichen Gründen leider nur virtuell bzw. per Telefon. Umso größer dann der Dank dafür, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Peter Gilmeier, es neigt sich ein langer 12-monatiger Sommer wieder dem Ende zu und die Bezeichnung Musiksommer Bad Schallerbach ist ja eigentlich ein zumindest doppelter Etikettenschwindel der positiven Art, weil es zum einen ein ganz Jahressommer ist und zum anderen einfach mehr drinnen ist, als draufsteht. Also eben nicht nur Musik. Auf das möchte ich später zu sprechen kommen. Vor dem, wie fällt Ihre vorläufige Bilanz des Jahres 2025 aus?
Das haben Sie zum einen mal lieb gesagt, der Etikettenschwindel, der positive. Das ist natürlich ein Markenname. Wir haben vor vielen Jahren schon überlegt, irgendwas anderes als Bezeichnung herzunehmen, aber wir sind einfach dabei geblieben. Das heißt, das Logo und der Titel Musiksommer sind also gleich geblieben. Die Bilanz war durchaus erfreulich, wobei man natürlich sagen muss, mit einem tränenden Auge, dass seit der Corona-Zeit ein bisschen das Kammermusikpublikum abgenommen hat, also die Leute, denen wirklich Kammermusik und Liederabende am Herzen sind, und da haben wir natürlich auch weniger Besucher gehabt. Andere Sachen waren wiederum brechend voll, vor allen Dingen auch die Eigenproduktionen, und in Summe wird die Bilanz am Jahresende dann sehr gut aussehen.
Es ist ja auch 100 Jahre Kurorchester, Bad Schallerbach 30 Jahre der Kultursommer. Jetzt sind solche Jubiläen natürlich zum Feiern da, aber oft auch irgendwie Anlass zur Einkehr und zu reflektieren. Jetzt sollte ich fragen oder möchte ich wissen, wie Sie die Entwicklung des Festivals charakterisieren würden. Also wo sind Sie gestartet? Wo stehen Sie heute? Wo soll es hingehen?
Gestartet sind wir 1995, da hat mich der damalige Kurdirektor, hieß er damals noch, Hager, ersucht, das Kurorchester zu übernehmen. Das habe ich damals sehr gern gemacht. Ich habe in der ganzen Jugendzeit auch in Batal und anderswo Kurorchester gespielt und konnte dort Unmengen Blatt lesen, Prima Vista spielen, also und Literatur kennenlernen, was auf einem anderen Wege nie möglich gewesen wäre. Dann hat man ein bisschen in den großen Orchestern substituiert und Kirchen, wie es bei uns heißt, Kirchengeschäfteln gespielt, im Dom und so weiter. Aber die große Literatur und das Prima Vista Spiel hat man im Kurorchester gelernt. Das wollte ich meiner damals wunderbaren Geigenklasse in Christkirchen, ich bin schon ein Jahr in Pension, unbedingt übermitteln, und wir haben da in dieser Zeit, gerade in den ersten Jahren, gerade bei den Streichern, vorwiegend Geigern, Leute dabei gehabt, die sitzen jetzt bei den Philharmonikern. Das heißt, der pädagogische Ansatz, das Kurorchester weiterzuführen und junge Leute dort zum Orchesterspiel zu bringen, ist voll aufgegangen über die Jahre. Es war am Anfang nur eine 4-Monate-Reihe, so wie das Kurorchester eben früher gespielt hat, seit den 20er Jahren. Und ich habe sofort im ersten Jahr gemerkt, ich muss auch was anderes anbieten. Dann gab es in der Wandelhalle, die gleich beim Atrium über dem Park liegt, die Möglichkeit, einen alten Saal zu bespielen mit 140 Plätzen maximal. Und das waren die sogenannten Donnerstagsserenaden. Und aus diesem ist eigentlich der Musiksommer entstanden. Und die Genres, das kann man ja nachher noch besprechen, haben sich entsprechend erweitert, um das Publikumsspektrum auch dementsprechend größer zu machen.
Welche Visionen hat man als Intendant nach Jahrzehnten der Tätigkeit? Also wo sehen Sie das Festival in 5 Jahren, 10 Jahren? Wo soll es hingehen?
Das ist in den Sternen. Gerade wurde zur Tourismusorganisation Vitalwelt Bad Schallerbach, also die Erlebnisregion, hieß sie, umbenannt in Quellenviertel, und das reicht jetzt bis Richtung Braunau und Vöcklabruck. Das heißt, die hatten einen großen strukturellen Wandel zu tätigen. Es gibt dann einmal 7 Tourismusregionen, und dementsprechend wird sich die Gästeschichte etwas verschieben. Und wie man weiß, sind ganz viele Gemeinden in der Bredouille, wenn man das so überspitzt ausdrücken darf. Das heißt, sie sind nahe daran, Abgangsgemeinden zu werden. Und es wird wahrscheinlich mit Einsparungen und weniger Konzerten einhergehen ab dem Jahr 2027. Also mit dem rechne ich fix.
Das heißt, Programm wird dünner, weniger.
Das Programm wird weniger. Ich habe mir ausbedungen mit den verantwortlichen Touristikern und Politikern, dass im Niveau keinesfalls irgendwas nachgelassen wird, solange ich diese Intendanz innehabe. Wir haben jetzt einen Vertrag mit unserem Verein Kurmusik Bad Schallerbach, mit den Touristikern bis Ende 2028. Und den neuen Gegebenheiten müssen wir uns wahrscheinlich, ob wir wollen oder nicht, anpassen, um auch wirtschaftlich irgendwie zu realisieren.
Wir haben Sie vorher erwähnt, dass es als Kurorchester dort begonnen hat, 1926, also 100-jährige Geschichte jetzt mittlerweile, und dass in den 50er Jahren dann die Oberösterreicher das übernommen haben. Also es der Auftrag war oder ist zum Teil zumindest ein Kulturangebot an die Kurgäste. Wie weit färbt es auf die DNA eines Festivals ab? Also ab den Charakter, wie verwoben ist das Festival zum Beispiel heute mit der Therme?
Früher war der klassische Kurgast mindestens 3 Wochen da. Das haben dann schon die deutschen Krankenkassen ab den 80er Jahren, denn unsere ab den 90er Jahren kaum mehr verschrieben bzw. erlaubt, dass man da wirklich da locker Kur machen kann. Die Struktur der Gäste hat sich insofern gewandelt, dass in Bad Schallerbach fast nur mehr Reha-Heime sind, die wenig mobil sind, wiewohl wir Shuttlebusse anbieten. Und im Kurorchester, wo früher 100% Kurgäste gesessen sind, das Ganze wurde ja zur Unterhaltung der Kurgäste ins Leben gerufen in den 20er Jahren, sitzen jetzt Leute von Passau bis Niederösterreich, Salzburg, die wollen einfach das gute, tolle Kurorchester am Sonntag hören. Und kommen deswegen her und gehen vielleicht nachher auf einen Kaffee oder vorher essen. Und somit ist ja auch der Ortsinfrastruktur und allen gedient. Nur die Gästedichte hat sich extrem gewandelt. Und bei Musik sind wir generell, indem der, was ich heuer das weltbeste Streichquartett auftritt, das weltbeste Saxophonquartett auftritt, Sänger von Weltruf auftreten, hat sich natürlich die Gästeschicht insofern gewandelt, dass also wirklich Musikkenner, Musikliebhaber von fern anreisen, auch teilweise in Norddeutschland, um diese Produktionen zu sehen.
Und wie weit strahlt das Festival aus? Also wenn man jetzt auf die Autokennzeichen ganz banal schaut, die jetzt da davor stehen, wo was sind so die Leute, die anreisen, jetzt im Unterschied zu vielleicht Ende der 90er?
Ja, ich würde sagen, Bayern, also Passau und ein bisschen nördlicher noch Salzburg bis Wien, würde ich sagen. Es gibt auch Leute, die fahren wegen einem berühmten Programm auch von Klagenfurt her oder von Südtirol hat man schon. Oder irgendwie ein berühmter Sänger und die kommen dann von Deutschland in einer Gruppe. Das gibt's alles.
Habe in einem Interview von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, der Musiksommer Bad Schallerbach ist in Wien wahrscheinlich bekannter als in Bad Schallerbach selbst, was mich leicht verwundert hat. Stimmt die Diagnose heute noch so? Würden Sie das heute noch so sagen?
Ja, die Leute wissen schon, dass das der Musiksommer ist. Ich bin ja Städte, bin irgendwo vor 30 Jahren aufs Land gekommen durch die Musikschule und da ist halt nur der Musiksommer. Und genauso wie ich das jetzt ausgesprochen habe, geht es hier am Land um andere Sachen in Wirklichkeit. Da geht es natürlich viel um Blasmusik und die ganzen Vereine, die integriert sind und beste Kulturarbeit leisten, nur auf eine völlig andere Weise. Da geht es ums Vereinswesen im Jahreskreis, wenn man das so ausdrücken will. Und diese Leute sieht man dann auch nicht unbedingt bei unseren Konzerten, weil die haben eigentlich ganz andere soziale, gruppenbildende Aufgaben, so würde ich das sagen. Und Bad Schallerbach selber hat schon ein Stammpublikum, aber es kommen zum Beispiel von links mehr Leute als aus Bad Schallerbach, wenn man es so über die Jahre sehen will.
Es waren heuer, glaube ich, über 70 Veranstaltungen und Sie selbst zumindest um die 30 Mal im Einsatz in unterschiedlichsten Formationen. Ist das für Sie als Intendant und als Leiter, das Ihr professionelles quasi Selbstverständnis, dass Sie so markant jetzt Präsenz zeigen, oder war das im Jubiläumsjahr 2025, war das auch in dieser Hinsicht vielleicht was Besonderes, oder ist das so?
Das ist eines der Markenzeichen meines Festivals, dass man Eigenproduktionen macht, dass man also nicht Kultur einkauft, die Agenturen ruft, bekomme ich den, wann denn, und was kostet das, okay, machen wir, dann machen wir nicht. Das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe, weil wir haben unzählige Dramaturgen beauftragt, unzählige tolle Musikarrangeure, bis Gerrit Wunder, der bei Hans Zimmer in Hollywood arbeitet seit 20 Jahren, die diese Programme gemacht haben. Die werden übrigens exportiert von Berlin bis Musikverein. Musikverein, unser Programm mit dem Cornelius Obonia, die österreichischen Salonisten. Und das ist für mich einer der Beweggründe, dass ich das mache. Also Sachen dramaturgisch, teilweise halbszenisch auf die Bühne zu stellen. Circa 75% sind das meistens Wort-Ton-Programme mit sehr berühmten Schauspielern, mit denen ich ja seit 30 Jahren toure und die immer wieder gern kommen und meine Ideen wirklich mit offenen Armen aufnehmen.
10 Ensembles haben Sie gegründet oder gefunden. Also auch als Ort der Begegnung oder der kreativen Vernetzung sehr produktiv, der Musiksommer. Wie funktioniert das praktisch?
Ja, nur ein Beispiel. Also der Max Kraler, der Chefkomponist der Gruppe Fran Nui, der hat hier gastiert mit damals dem Florian Antantelgänger, seiner damaliger Freundin. Und wir haben schon lange geredet, also abseits der Johann Strauss Musik und der ganzen Wiener Musik, Salonmusik zu machen. Also im Stile der Salonisti Bern, die da bei Titanic gespielt haben. Nicht so wie Max Rabe, sondern anders und mit wirklich tollen Arrangements. Und dann haben wir uns die Musiker rundherum ausgesucht, die halt diese Musik wirklich verstehen und spielen wollen. Und das hat dann gehalten. Streichquartette habe ich im Wechsel der Besetzung immer gehabt, seit der Schulzeit, ebenso Schrammelquartette. Genau, Tango Quartett wurde hier gegründet, Tango de Salon. Aus dem hat sich auch ein russisches Tango Quartett gebildet, das jetzt ein bisschen weniger austritt wegen der ganzen Russenkrise. Aber wir haben nächstes Jahr mit dem Schriftsteller Wladimir Kamina ein tolles Programm geplant in dieser Besetzung. Und im Herbst bei den jüdischen Kulturtagen mit Birgit Minichmeier, da geht es um Jean-Marie, den Widerstandskämpfern. Ensemble Sonare Linz habe ich mit Thomas Kerbel hier und den Musikern, mit denen man schon jahrelang zusammengespielt hat, gegründet anlässlich des Silvesterkonzert. Und alle diese Ensembles haben eigentlich bis heute gehalten.
Zu meinem Verständnis vielleicht, es tritt wer auf, man findet sie sympathisch, man macht was aus oder wie funktioniert's?
Naja, es ist ja die Idee immer da, was mache ich, welches Programm mache ich, welche Musik brauche ich und dann kommt, ja, man hat ja über diese Jahrzehnte mit ganz hunderten vielen Musikern gespielt, im In- und Ausland, in Orchestern, in Gruppen. Und dann merkt man, wer dazu passen will. Und dann fragt man mal. Ja. Und die Leute waren durchwegs völlig begeistert. Das hat auch seit Gründung, ich glaube, Österreichische Salonisten war 2005, Tango ein bisschen später, Schrammeln war schon früher. Und in der jetzigen Besetzung ist alles jahrelang schon in dieser Form. Und die Leute waren einfach begeistert von der Musik und auch Gott sei Dank von meinen Ideen.
Musiker weiß man, aber da war dann ein interessanter Ausreißer eben in Ihrer Biografie, dass Sie ein Rocksänger waren mit 16. Spielt das noch irgendeine Rolle in Ihrem Leben?
Ja, du hast. Nein, ich habe im Domjugendchor gesungen, schon mit 11, also im akademischen Gymnasium in Linz, bin ich dazugeholt worden, da haben wir schon mit 11 Sitzungen gehabt. Und mein Geigenlehrer Filiberto Estrella, der war damals unter anderem Konzertmeister der Kammerratakademiker in Salzburg, hat in Linz immer 5 Schüler gehabt am Konservatorium. Zu dem bin ich durch eine Aufwandsprüfung gekommen und der hat dann noch mit 12 mitgenommen nach Spanien zu trainieren. Der Spanien, der Kälte gibt es in abgewandelter Form immer noch. Aus der Gründungszeit dürfte niemand mehr dabei sein. Und das hat mich immer fasziniert, rund um die Welt fahren und musizieren. Die hat meine ganze Jugend schon geprägt. Und die Sache, wir haben dann eine Gruppe gehabt, haben wir ausprobiert, von Country bis, also zuerst war ein Streichquartett, dann war Schrammeln, dann war Rockmusik, also das ist ja eher über eine Country-Formation gekommen und da hat man halt alles ausprobiert, was geht mit Stimme und mit Geige. Der Geschmack war breit gestreut, ich bin die Generation, die sowohl mit Josef Haydn und seinen sämtlichen Sinfonien und 83 Streichquartetten aufgewachsen, wie auch mit Doors und Led Zeppelin.
Wie stellen Sie sich eigentlich vor, wenn Sie jetzt zufällig ins Gespräch kommen, im Zug, im Flugzeug und irgendwer fragt Sie, was Sie machen, was Ihre Berufsbezeichnung ist, was ist dann Ihre Antwort?
Ich sage immer Musiker. Ich bin nach wie vor übend und so tritt auf. Also es ist dann sicher mit den kleinen Formationen, vor allem den Schauspielern, sicher 5, 6 Konzerte im Monat. Und das Pädagogische habe ich ja schon, retired bin ich schon. Und ich würde mir als Musiker vorstellen und auch Intendant, ja.
Wie sieht das bei der Intendanz oder beim Musiksommer so hinter den Kulissen aus? Vorne stehen Sie, Sie repräsentieren, Sie sind das Gesicht dafür, haben aber vor ein paar Jahren einmal gesagt, dass Ihre Tochter Victoria jetzt bei den Vorbereitungen eine verlässliche Assistentin war. Gibt es ein Team? Wie groß ist das Team? Auf wen verlassen Sie sich heute?
Ich darf mal alle Mitarbeiter loben, den kleinen Kreis, sehr kleinen Kreis. Und ich glaube, das ist ein Festival mit der schmalsten Organisationsstruktur weltweit, glaube ich. Also, ich mache die Gründerkontakte. Meine Tochter nimmt die Sachen auf, ne, und hat dann eben, dann gibt es eine Sekretärin, die ist hauptberuflich in der Vitalwelt, die hat jetzt leider nach dem neuen Zusammenschluss noch mal einige Stunden, die müssen wir also privat anstellen, macht dann die ganzen Sachen wie Hotelreservierungen und Vertragsabwicklungen und Auszahlungen, ja. Dann wird mir von der Touristikvereinigung ein Saal zur Verfügung gestellt. Woanders, wie zum Beispiel in der Kirche in Wallern, müssen wir ein bisschen was zahlen dafür. Und das wäre dann. Dann haben wir einen externen Techniker, den wir extra zahlen. Dann haben wir eine ganze Familie, die Catering plakatieren, Künstler betreuen, Kassadienst, Ordnerdienst macht. Und die werden aber alle bezahlt. Es ist kein Verein wie bei der Blasmusik oder bei einem Chor, wo irgendjemand so quasi unter dem Deckmantel gemeinnützige Kultur da ausdemonstriert. Was habe ich nie in meinem Leben gemacht.
Sie sagen, dass Ihr Publikum aus allen Schichten kommt und dass Sie das am Anfangs auch gern launig, wie Sie selbst sagen, einmoderieren. Wahrscheinlich, damit keine Barriere entsteht zwischen eben der holden Kunst auf der Bühne vielleicht und dem Publikum, das dann ehrfürchtig das Ganze rezipiert. Ist das, würden Sie sagen, in Ihrer Person, in Ihrem Wesen angelegt oder einfach auch ganz bewusst die Botschaft an das Publikum in der Art der Kulturvermittlung, wie das am besten funktioniert, Ihrer Meinung nach?
Es ist lieb, dass Sie das Thema ansprechen. Ich meine, einen Running Gag gehabt mit meinem ehemaligen Hausarzt und der hat gesagt, ja, das Programm, da kann das Brucknerhaus meinen gehen, das habe ich dann mal gesagt, habe dann bitterböse Mails bekommen, weil ich gesagt, na, der jetzige Brucknerhaus-Chef hat sogar jahrelang hier im Kurgäste gespielt, wir sind gute Freunde, also da gibt es keine Animositäten und eher Zusammenarbeit, würde ich sagen. Und die Barriere zwischen Publikum und Künstler abzubauen, ist für mich das Allerwichtigste. Das ist die moderne Art, ein Konzert zu führen. Also wenn nicht auf der Bühne was passieren kann, wo man das Publikum direkt anspricht, sondern sich zumindest hinzustellen und einige Sachen zu erklären, aber nicht, ich habe immer natürlich in meinen Vorworten gesagt, volksbildende Aufgabe, aber ja nicht mit dem Zeigefinger und wer ist angestorben und wann hatte Mozart Brechdurchfall, sondern ausschließlich, um die Stimmung zu öffnen. Ja. Also nicht eine, wie soll man sagen, eine Telgfest-Moderation, sondern das Verbi darum, dass die Leute mit offenem Gehirn da sitzen, so würde ich sagen.
Haben Sie fast die Hälfte Ihres Lebens in Bad Schallerbach in der Funktion jetzt verbracht und wenn ich richtig gerechnet habe, dann wären Sie im November 66. Das ist diese biografische Markierung, sagen wir, die Udo Jürgens sich so definiert hat, als den eigentlichen Start ins Leben. Was muss denn bei Ihnen noch unbedingt sein, wenn es irgendwie geht?
Ich denke eher ans Decrescendo, also nicht künstlerisch, sondern ich möchte auch spielen, solange mir das Spaß macht und veranstalten, solange mir was einfällt. Das wäre die Devise und sonst meinen anderen Sachen nachgehen, also das sind folgende Bücher, das sind Reisen, das sind Kunstbesuche, Museen, Galerien, das sind die Sachen, die mich wirklich faszinieren. Und dann schauen doch, dass ich mit meinen Kindern und Enkeln irgendwie Zeit verbringen kann. Das ist, weil die sind meistens irgendwo abroad. Und da muss man dann schauen, dass man sie irgendwie 2, 3 Mal im Jahr trifft. Das sind eigentlich die Sachen, die ich machen möchte. Künstlerisch auf die Beine stellen, ein neues Ensemble jetzt gründen, weiß ich nicht. Aber sicher mit den bestehenden Ensembles neue Programme, wie man zum Beispiel im nächstjährigen Programm, glaube ich, 4-5 Mal wieder haben.
Ich wollte jetzt noch fragen zum Abschluss. Gibt es ein übergeordnetes Motto oder gibt es eine Überschrift für die Ausgabe 2026?
Eigentlich nicht. Ich habe nur die zwei kompakten Reihen Herbstlese und die jüdischen Kulturtage. Beides im Oktober 2026. Das andere ist so im Jahreskreis. Man kann jetzt hier am Land nicht vier Wochen Barock machen und dann 4 Wochen Streik, weil man muss immer wechseln. Das ist wichtig. Und im neuen Vorwort habe ich schon geschrieben, ich fühle mich manchmal wie ein Wirt, der verschiedene Gerichte anbietet, aber darauf achten muss, dass er nicht permanent nur seine Lieblingsspeisen vorsetzt.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Musik.